Sie sagen mir einfach, ob das mit dem Mikrofon geht oder nicht. Und Sie geben mir auch bitte ein Zeichen, wenn ich zu schnell rede oder zu langsam rede oder zu viel herumspringe mit meinen Gedanken. Dürfen Sie gerne. Eines vorweg, zwei Sachen vorweg. Ich bin von der Telefonseelsorge und ich habe heute Bereitschaftsdienst. Wir haben eine Rufbereitschaft und darum habe ich mein Handy hier liegen. Ich hoffe, es ist in der nächsten halben, dreiviertel Stunde ruhig, sonst muss ich den Raum kurz verlassen und telefonieren gehen. Aber dann würden Sie alles live erleben, was so los ist in meinem Leben. Ein zweites vorweg. Sie werden heute einige Beispiele aus meinem beruflichen Alltag hören. Die Beispiele sind alle so anonymisiert, dass sie in Lehrbüchern stehen könnten. Denn die Vertraulichkeit ist in meiner beruflichen Tätigkeit ein sehr hohes Gut. Es ist Donnerstag und mein Diensttelefon läutet. Die diensthabende Ärztin der Intensivstation fragt, ob ich im Haus bin und eventuell Zeit hätte, vorbeizukommen. Ein sehr betagter Patient kann wegen seines Alters und seiner Grunderkrankung die nötige Herzklappenoperation nicht bekommen. Ängste, ein großer Lebenswille, die Sponsion im Frühjahr seiner Enkeltochter, die er sehr gerne noch erleben möchte, aber bei seinem Gesundheitszustand höchst unsicher ist, wühlen ihn auf. Die Ärztin meint, vielleicht täte ihm einfach ein beruhigendes Gespräch gut. Ich besuche den Herrn und bleibe sehr lange Zeit an seinem Bett. Hände haltend, vorsichtig die Schulter berührend, versuchen wir uns zu unterhalten. Ihm fällt wegen Luftknappheit das Reden schwer. Manche für ihn wichtige Worte sagt er ganz klar und deutlich. Eine intensive Begegnung, in der das Wichtigste nicht gesagt, sondern gespürt wird. In der Patient und ich in Kontakt kommen, ohne uns zu verstehen, wörtlich, aber von Herzen und ohne viel gesprochen zu haben. Danach gehe ich weiter auf die gynäkologische Abteilung, dort, wo für viele das Leben beginnt. Ich komme mit besorgten Schwangeren und glücklichen Müttern ins Gespräch, lerne stolze Geschwisterkinder und sorgsame Väter kennen. Es ist ein ganz normaler Donnerstag mitten im Leben. Als mich Frau Großebner an einem solchen Donnerstag im Juli dieses Jahres gefragt habe, ob ich im Rahmen dieser Reihe »Die Seele, unsere unsichtbare Mitte« einen Vortrag halten möchte, habe ich ohne lang zu überlegen zugesagt. Und gleich nach meiner Zusage ist es in meinem Kopf rund gegangen und vor meinem geistigen Auge sind die verschiedensten Redewendungen und Phrasen wie »Die Seele ist ein weites Land«, meinte Arthur Schnitzler, »Diese Person ist eine gute Seele«, »Ein Herz und eine Seele sein«, »Die Augen sind der Spiegel der Seele«, »Die Seele baumeln lassen«, die Anfrage kam 3 Tage vor meinem Urlaub, »Sich Mutterseelen allein zu fühlen«, »Mit jemandem seelenverwandt sein«, »Seelenruhig etwas tun«, »Zwei Seelen wohnen ach in meiner Brust«, lässt Goethe den Faust sagen, oder auch die letzte Strophe auf Josef von Eichendorffs Gedicht »Mondnacht«. Und meine Seele spannte weit ihre Flügel aus, flog durch die stillen Lande, als flöge sie nach Haus, erschienen. All das ist in meinem Kopf herumgesprungen. Ich habe mir dann einen kurzen Moment der Ruhe gegönnt, mich hingesetzt und ganz in Ruhe und mit Ruhe in mich hineingehorcht, was aus meiner Mitte zum Thema »Die Seele, unsere unsichtbare Mitte« auftaucht. Ich war überrascht. 2 Lieder, die ich sehr gerne mag, waren da, in meinem Kopf, in meinen Ohren, in meinem Herzen. Ein Kanon mit dem Text des Magnificats, Sie kennen ihn vielleicht, Magnificat anima mea dominum. Und das Lied »Lobe den Herrn, meine Seele und seinen heiligen Namen« Auch dieses Lied kann als Kanon gesungen werden. Ich habe diesen Moment in aller Stille genossen, in dem diese zwei Lieder ganz klar da waren und Frau Großebner, die auch einen Titel zu diesem Vortrag für das Programm wollte, gesagt, der Seele eine Stimme geben. Und so darf ich heute zu Ihnen über dieses Thema sprechen. Mein Name ist Carola Hochhauser und ich bin die evangelische Leiterin der Telefonseelsorge Wien. Die Telefonseelsorge Wien ist eine ökumenische Stelle, die sich beide Kirchen, die katholische und die evangelische, ich sage immer im wahrsten Sinn des Wortes, leisten. In guter ökumenischer Zusammenarbeit. Und dann bin ich auch noch Seelsorgerin in der Klinik Otterkring, Vulgo Wilhelminenspital. Dort besuche ich Patientinnen und komme mit ihnen über Gott und die Welt, ihre Krankheit und das Gesundwerden, über ihre momentane Situation und ihr Leben außerhalb der Klinik ins Gespräch. In der Seelsorge geht es für mich darum, einen Raum anzubieten, in dem man sich begegnen kann. Von Seiten der Seelsorgerin, des Seelsorgers, in einer Absichtslosigkeit, dass ich nichts von dem anderen erwarte, in einer Ehrlichkeit, einfach das Angebot, den anderen zu begleiten. Seelsorge bedeutet für mich, einen Seelenraum zur Verfügung zu stellen, in dem, was angesprochen und ausgesprochen werden kann, sich findet, sich begegnen kann. Erfahrungen, Gefühle, Erinnerungen, Empfindungen und Erlebtes bekommt in diesem Raum eine Stimme und wird gehört. Lobe den Herrn, meine Seele, und seinen heiligen Namen, was er dir Gutes getan hat, Seele, vergiss es nicht, Amen. Das oben erwähnte Lied ist eine Version von Lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehre, von Joachim Neander. Ich nehme es an, Sie kennen es. Und ich habe lange geglaubt, Joachim Neander ist nach dem Neandertal benannt. Dabei ist es umgekehrt. Das Neandertal wurde nach Joachim Neander, dem großen Kirchendichter, benannt. Für mich ist dieses Lied ein Begleitlied in meiner Tätigkeit im Krankenhaus. Die dritte Strophe dieses Lied lautet, Lobe den Herrn, der künstlich und feindlich bereitet, der dir Gesundheit verliehen, dich freundlich geleitet. In wie viel Not hat nicht der gnädige Gott über, und ich ergänze immer und unter, dir Flügel gebreitet. Ich sage oder singe diese Zeilen öfter für die, die nicht mehr singen können. Und wahrscheinlich genauso oft auch für mich. Es spricht für mich so viel Trost aus diesem Lied, das eigentlich ein Loblied ist. Und bei genauerer Textbetrachtung fällt auf, dass Neanders Vorlage wiederum für dieses Lied der Psalm 103 ist. Überschrieben ist dieser Psalm mit ein Loblied auf den gütigen und verzeihenden Gott. Erlauben Sie mir, Ihnen die ersten Verse vorzulesen. Und alle Bibelzitate, die ich habe, sind, weil ich evangelisch bin, nach einer Lutherübersetzung. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir all deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Das Buch der Psalmen ist nicht die unsichtbare Mitte, aber die Mitte der Bibel. Das zu wissen war für mich im Religionsunterricht, evangelischer als im Konfirmandenunterricht, vielleicht auch im Firmenkurs, sehr praktisch, weil immer wenn es so eine Bibelrallye gegeben hat, bei uns hat das so geheißen, suche Bibelstelle sowieso, hat man nur in der Mitte aufschlagen müssen und war schon in den Psalmen. Davor im Alten Testament die geschichtlichen Bücher, und dann dahinter die Prophetenbücher. Das Buch der Psalmen ist das längste der Bibel und hat auch die meisten Kapitel, 150 an der Zahl. Sowohl das kürzeste Kapitel, Psalm 117, als auch das längste Kapitel, der Psalm 119 mit 176 Versen, sind in diesem Buch überliefert. Entstanden und geschrieben wurden diese Psalmen zwischen 1000 vor Christus und 300 vor Christus. Viele von ihnen werden David zugeschrieben, viele sind aus der Zeit nach dem babylonischen Exil, 597 bis 539 vor Christus. Zwischen 200 und 150 vor Christus wurde die Sammlung zusammengestellt und abgeschlossen. Eine Sammlung aus 150 Liedern, Gedichten und Gebeten unterschiedlicher Herkunft und Zeit. Sie sind das Dokument einer langen Glaubens- und Gebetsgeschichte und sie sind Ausdruck dessen, wie Menschen sich durch diese Zeiten Gott vorstellen. Das Buch der Psalmen gilt als Antwort Israels auf die Tora. Die Tora von Gott an die Menschen und die Psalmen von Menschen an Gott. Auch die Psalmen sind in 5 Büchern gegliedert. Sie haben unterschiedliche Inhalte und können unterschiedlich zugeordnet werden. Der erste Psalm gilt sozusagen als Einleitung und der letzte Psalm als Ausleitung. Und ganz zum Schluss die letzten Psalme, vor dem 150. Psalm, sind das große Loblied. Und jeder einzelne Psalm endet mit einem Segen. Von Menschen an Gott. Dem beteten Menschen geht es um die Nähe des segnenden und rettenden Gottes. Bezeichnet auch als Gottesdichtung, Theopoesie, weil es ihnen um Gott als Grund und Sinn alles Lebens geht. Luther hat den Psalter als kleine Biblia bezeichnet. Papst Benedikt XVI. Nannte sie als Schule des Gebets und Johannes Calvin, der Schweizer Reformator, schrieb in seinem Vorwort zu seiner Auslegung dieses biblischen Buches, dass das Psalmbuch für ihn eine Aufgliederung, eine Anatomie der Seele sei. Der Begriff Seele ist der Begriff, der am häufigsten in den Psalmen vorkommt. Ich habe versucht zu zählen, habe ich öfters verzählt und bei 130 habe ich dann aufgehört zu zählen. Es gibt wahrscheinlich mehr. Die Seele bekommt eine Stimme, mit der sie singt, zum Beispiel im Psalm 30. Frohlockt, Psalm 16, preist, 103, und jubelt, 71. Sie dürstet, meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott, sehr gut vertont von Schütz, Sie werden es vielleicht im Ohr haben. Die Seele wartet auch, Psalm 33, sie harrt, sie fastet, und sie ist auch bestürzt. Und manchmal ist sie auch einfach nur still. Die Seele im Hebräischen heißt Nefesh oder wird als Nefesh bezeichnet. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus, sonst bitte gerne korrigieren. Mit Nefesh ist zunächst die Kehle und der Hals des Menschen gemeint. Durch die Kehle nimmt der Mensch alles auf, was er zum Leben braucht. Nahrung und Luft, Bedürfnisse und Sehnsüchte werden durch diesen Teil des Körpers gestillt. Nefesh steht für Lebenskraft und menschliches Verlangen. Und gleichzeitig ist Nefesh sehr verletzlich. Ich denke, das ist so wie bei den Tieren, bei den Hunden, oder wenn sie die Kehle freigeben. Ich finde das so ein cooles Bild, also im Zusammenhang mit Nefesh. Der Atem verlässt den Körper durch die Kehle. Der Mensch drückt mit dem, was aus Nefesh kommt, seine Gefühle und Empfindungen aus. Lachen und weinen, klagen und danken. Und manchmal stockt die Atmung und manchmal ist man atemlos. Nefesh steht auch für die Fähigkeit des Menschen, Gefühle auszudrücken und in Beziehung zu anderen zu treten. In vielen Passagen des Alten Testaments steht Nefesh für das Leben allgemein. Es ist das, was den Menschen zu einem lebendigen, einzigartigen Wesen macht. Und in einer Schöpfungsgeschichte wird erzählt, dass Gott dem Menschen den Atem des Lebens einbläst und dadurch wird der Mensch zu einem Wesen mit Nefesh. daraus folgt in alttestamentlicher Tradition. Das Leben ist von Gott geschenkt und der Mensch besitzt eine Seele und diese steht für seine Lebendigkeit. Die Seele besitzt eine körperliche Dimension. Ohne Körper keine Seele. Und die Seele ist wie der Körper verletzlich und sterblich. Die Seele steht für Verlangen, für Bedürfnisse und Sehnsüchte. Sie ist der Ort des Menschen für Empfindungen und Emotionen. Darum gilt die Seele auch als Lebenskraft. Und der Mensch ist ein Beziehungswesen. Er braucht Beziehungen, es verlangt ihn nach Gemeinschaft mit Gott und den Menschen. Ich ließ meine Seele still und ruhig werden, wie ein kleines Kind bei seiner Mutter. Wie ein kleines Kind, so ist meine Seele in mir. Psalm 131, Vers 2. Ich war im Krankenhaus unterwegs und habe auf einer Station Patientinnen besucht. Nachdem ich fertig war und aus dem letzten Zimmer rausgekommen bin, war auf dem Gang eine Patientin unterwegs. Zaghaft zuerst und dann mit sehr energischen Schritten Richtung Ausgang. Die Pflegerinnen baten sie, doch wieder in ihr Zimmer zu gehen, sie vielleicht an den Tisch zu setzen und eine Zeitung durchzusehen, die dort lag. Sie kämen in einer halben Stunde in etwa und hätten dann Zeit für sie. Ich habe angeboten, mich zu der Patientin zu setzen und mit ihr zu reden. Gern, hat die Patientin gesagt, gern haben auch die Pflegerinnen gesagt. Sie hat mir ihr Zimmer gezeigt, wir sind zurückgegangen und haben uns an den Tisch gesetzt. Ich habe sie gefragt, ob sie Besuch bekäme. Ja, natürlich von der Familie, die Kinder kommen. So habe ich gefragt, wie die Kinder heißen. Und sie hat es mir gesagt, es waren serbokroatische Namen. Ich weiß, serbokroatisch ist also politisch nicht ganz korrekt. Ich verwende es trotzdem weiter, weil es ja für mich einfach leichter ist. Serbokroatische Namen. Und dann hat die Dame noch auf ein paar Worten Deutsch zu mir gesprochen und ist dann immer weiter in ihre Muttersprache, in Serbokroatische, gekippt. Und da ist sie geblieben. Sie hat erzählt, freudestrahlend und lächelt. Da habe ich auch gelächelt. Manchmal war ihre Stimme aufgeregt und erbost und ich habe dann, na servus gesagt oder ähnliches. Manchmal hat sie mich ganz erwartungsvoll angeschaut und ich habe genauso zurückgeschaut. Aus einem Kroatienurlaub in meiner Jugend weiß ich noch, dass Dobre gut heißt und da ja heißt. Das habe ich hin und wieder so einfließen lassen. Und immer wenn sie Pausen gemacht hat, habe ich versucht, ihre letzten Worte in ihrer Sprache zu wiederholen, beziehungsweise auch den Namen ihrer Kinder. Sie hat dann wieder netterweise mit mir ein paar Worte Deutsch gesprochen und ist dann wieder abgedriftet, einfach in ihre Muttersprache. Ich weiß nicht, wie lange wir gesessen sind. Es war länger als eine halbe Stunde. Die Zeit ist vergangen und die Patientin hat erzählt und erzählt und erzählt. Fröhliches und Trauriges. Ich habe das Gefühl gehabt, ihre ganze Lebensgeschichte. Es waren alle Gefühle da. Und sie hat mich mitgenommen in ihrer Gefühlswelt, in ihre Geschichte. Ich habe keine Ahnung, was sie mir alles erzählt hat, aber zum Schluss hat sie sich sehr bedankt und wir haben uns herzlich und liebevoll verabschiedet. Gehört, gehört, der Slogan von Ö1. Ich finde ihn großartig und finde schade, dass ich ihn nicht erfunden habe. Gehört, gehört. Wenn die Seele eine Stimme bekommt, braucht sie ein Gegenüber, das hört. Das aufnimmt, was die Seele sagt, was sie erzählt, die Bedürfnisse und Sehnsüchte, die Empfindungen und Emotionen, die lebendige Beziehung, ein lebendiges Gegenüber. In der jüdischen Tradition gilt neben dem Ohr auch das Herz als Organ des Hörens. In der biblischen Weisheitsliteratur beinhaltet das Hören, Verstehen, Verinnerlichen, Erkennen und Schweigen. Schweigen als aktive Haltung. Der schweigende Zuhörer gilt als weise, er erweist dem anderen Respekt und Aufmerksamkeit. Im Schweigen birgt sich das Wissen um Zusammenhänge. Für mich ist es so ein ganz besonderes Bild, die Stimme der Seele und das hörende Herz. Es ist ein sich öffnen, ein Begegnen in ganz besonderen Momenten, in Sternstunden des Erlebens. Ein Berührtwerden ohne eigenes Zutun, ganz im Innersten. Der Theologe Paul Tillich hat im vorigen Jahrhundert Religion als das, was unbedingt angeht, formuliert oder definiert. Er hat gesagt, Religion ist eine Dimension der Tiefe. Und ich leihe mir diese Definition für die Seele aus. Die Seele ist das, wo ich als Mensch berührbar bin, was mich unbedingt angeht, ganz tief in meinem Innersten. Manchmal ist es nur ein kurzer und flüchtiger Moment, wenn ich das Gefühl habe, oh, wow, jetzt habe ich den großen Zusammenhang verstanden. Ich habe etwas erkannt, vielleicht so wie wenn mich etwas kalt erwischt oder so. Und das kann in ganz profanen Situationen geschehen. Meine Sternstunde war die goldene Hochzeit meiner Tante und meines Onkels. Meine Tante war eine große Semino Rossi-Verehrerin, Bewunderin, und ich habe Semino Rossi gehasst. Er war eine Zeit lang omnipräsent, in der ganzen Stadt sind seine Plakate gehangen. Man hat den Fernseher nicht aufbringen können, ohne dass mir Semino Rossi entgegengekommen ist. Und dann sitze ich bei der goldenen Hochzeit meiner Tante und meines Onkels und der Pfarrer sagt, auf besonderen Wunsch der Braut hören wir jetzt ein Semino Rossi-Lied. Und ich habe gedacht, ich gehe. Und bin dann doch sitzen geblieben und in dem Moment hat mich Semino Rossi erwischt. Ich habe keine Ahnung, was es war. Es war Gefühlsdudelei, es war diese ganze Situation. Aber in dem Moment habe ich verstanden, ja, ich verstehe es. Ich weiß nicht, was ich genau verstanden habe, aber es war so ein Moment so des Berührens. Vielleicht kennen Sie ähnliche Momente, ich wünsche es Ihnen, ohne dass Sie allzu lang nachdenken müssen. Für mich ist es, spricht es aus am besten, Christian Morgenstern in einem seiner Palmström-Gedichte. Vielleicht kennen Sie es. Ich habe es mal aufgeschrieben, ich hoffe, ich kann es jetzt lesen. Palmström steht an einem Teiche und bewundert groß ein rotes Taschentuch. Auf dem Taschentuch ist eine Eiche dargestellt, so wie ein Mensch mit einem Buch. Palmström wagt nicht, sich hineinzuschneuzen. Er gehört zu jenen Käuzen, die oft unvermittelt nackt Ehrfurcht vor dem Schönen packt. Zärtlich faltet er zusammen, was er eben erst entbreitet, und kein Sterblicher wird ihn verdammen, wenn er ungeschneuzt entspreitet. Und ich finde die Formulierung so gut, dieses unvermittelt nackt Ehrfurcht vor dem Schönen packt. Also das ist es, wo so, ja, anders finde ich die beste Beschreibung. Ich habe das Glück, dieses Berührtwerden in meiner zweiten beruflichen Tätigkeit in der Telefonseelsorge immer wieder erleben zu dürfen. Die ungefähr 160 ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Telefonseelsorge Wien begleiten Anrufende rund um die Uhr, gut ausgebildet und gut begleitet durch Supervision und Fortbildung. Kommen Menschen zwischen 25 und 83 Jahren, Frauen und Männern, Männer aus verschiedensten Berufsgruppen mit Ratsuchenden in Kontakt und bieten für die Dauer eines Gespräches ihr hörendes Herz, ihre hörende Seele an. Hier hört ein Mensch, ist auf den aktuellen Plakaten der Telefonseelsorge zu lesen. Hier hört ein Mensch, hier antwortet ein Mensch. Ohne besser zu wissen, ohne Ratschläge zu geben, sich auf den anderen mit Wertschätzung und Empathie einlassend, aber versuchend, den Zustand der Seele zu erkennen die Seele des anderen zu verstehen. Es ist 23 Uhr, das Telefon läutet. Ein Herr in meinem Alter meldet sich. Es ist jetzt so still bei ihm und das ist kaum auszuhalten für ihn. Den ganzen Tag war etwas los und er hat unsere Nummer zugesteckt bekommen. Er weiß eigentlich eh nicht, warum er jetzt anruft und wie ich ihm helfen kann. Mit vorsichtigen Fragen versuche ich, mit ihm ins Gespräch zu kommen und erfahre so, dass seine Lebensgefährtin am frühen Morgen verstorben sei, zu Hause, und alle waren tagsüber da, Ärzte, Ämter, Familie und wenn jemand zu Hause verstirbt, auch die Polizei. Von der hat er unsere Nummer zugesteckt bekommen und jetzt ruft er hier an und ich kann ihm eben nicht helfen, weil die einzige Person, die ihm helfen könnte, wäre seine Lebensgefährtin und die ist nicht mehr. Und trotzdem kommt er ins Erzählen über die gemeinsame Zeit, gefüllt mit guten und freudvollen Zeiten, aber auch gefüllt mit Krankheit und in den letzten Jahren vor allem mit der Pflegebedürftigkeit seiner Partnerin. Er hat sie gepflegt ganz alleine, fremde Hilfe hat er nicht annehmen müssen, wollte er auch nicht annehmen. Sie haben sich das versprochen, ohne verheiratet zu sein, sie wollten es so. Und jetzt ist sie weg, hat ihn allein gelassen und sein Leben sei jetzt ohne Sinn und leer. Sie war eigentlich die Stärkere und eigentlich war ausgemacht, dass sie zuerst geht, dass er zuerst geht. Entschuldigung. Und am liebsten würde er sich jetzt auch das Leben nehmen. Er hat ein tolles Auto, wird sich am liebsten reinsetzen und irgendwo gegen die Wand fahren, aber dazu ist er zu feig. Sie hätte das durchgezogen. Lange bleiben wir am Telefon verbunden, über anderthalb Stunden. Lange höre ich, was er alles erzählt. Und wir merken, wir kommen in Beziehung, ganz intim und ganz intensiv. Und beim Verabschieden darf ich die Bitte äußern, er möge am kommenden Tag doch anrufen und sagen, dass er durch die Nacht gekommen ist. Dafür sage ich ihm zu, dass ich ihn in meinen Gedanken durch diese Nacht mitnehme. Auch wenn ich selber am nächsten Tag nicht mehr im Dienst bin, die Kolleginnen und Kollegen werden mir sicher seinen Anruf ausrichten. Bei meinem nächsten Dienst finde ich eine Nachricht vor. Der Anrufende dieser Nacht ist dank unseres Gesprächs gut durch die Nacht gekommen. Danke für Ihr Zuhören. Soll ich sitzen bleiben, aufstehen? Aufstehen, oder? Nein, du stehst, also stehe ich auf.
Vielen Dank, Camilla. Gerne. Es war ganz was anderes einmal für uns alle, weil das sehr aus dem Leben gegriffen war, aber auch eben viel Bezug zu den Psalmen auch. Vielen Dank. Du hast gesagt, der Seele eine Stimme geben und Seele ist das, was einen berührt. Man muss es immer spüren, dass man berührt wird. Und ich denke, es gibt viele Situationen, man müsste sich immer wieder bewusst machen und auch dafür danken. Und ich danke dir, dass du unsere Seelen heute berührt hast. Vielen, vielen Dank. Und vielleicht haben Sie noch Fragen.
Naja, ganz statistisch gefragt, was sind die drei wichtigsten Sorgen, mit denen die Leute sich melden?
Am Telefon?
Ja.
Beziehung, Einsamkeit, also Beziehung in allen Facetten, Partnerschaft, Mutter, Kind, Kind, Mutter, wirklich alles. Einsamkeit und psychische Erkrankungen, psychische Verwirrungen sozusagen. Das sind die drei, Statistik gesehen. Ich liebe Statistik, meine Tochter studiert Statistik, von der lerne ich gar sehr viel. Durchschnittliche Telefonat in der Telefonseelsorge dauert 17 Minuten und 2 Sekunden, aber es geht von einer halben Minute bis eben längstens anderthalb, zwei Stunden, auch solches gibt's. Und Statistik gesehen sind es ungefähr 120 Anrufe in Wien, in der Telefonseelsorge.
In Wien?
Also es gibt in jeder, pro Tag, Entschuldigung, in 24 Stunden, genau, ja, ja. Pro Tag, ja. Sie haben...
Ja, ich wollte fragen, wie ist das mit der Diensteinteilung der Seelsorge? Zum Beispiel bei Ihnen kommen Sie da jeden Tag zur selben Zeit oder haben Sie da auch freie Tage? Weil das geht ja auch über Samstag und Sonntag.
Also die Telefonseelsorge ist rund um die Uhr erreichbar, jeden Tag im Jahr. Wir haben 160 ehrenamtliche Kolleginnen und Kollegen, die diesen Dienst besetzen. Und wir erwarten von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dass sie 12 Dienststunden im Monat machen. Die können sie sich einteilen. Es gibt ein Dienstradl und das ist sehr frei einteilbar. Und weil wir eben eine Notrufnummer sind, müssen wir rund um die Uhr erreichbar sein.
Wie Sie jetzt dieses Alters, also ich würde mir das letzte Beispiel gesagt haben, mag ich diese Seelen Sie retten? Wie Sie sagen, das?
Nein.
Die Frage war, ich habe nur versprochen, ich werde es jetzt immer wiederholen.
Achso, Entschuldigung.
Die Frage war, das letzte Beispiel war sehr berührend und die Dame wollte wissen, wie viele Seelen gerettet werden.
Nein. Aber wir hoffen,
dass Sie ja Feedback kriegen und wissen, es hat wirklich auch was gebracht, oder Sie wissen.
Also eben wie in dem Beispiel, manche rufen, melden sich noch einmal, manche melden sich und sagen, sie wollten sich herzlich bedanken, sie haben vor 2 Monaten angerufen, auch das gibt es, aber es ist eher selten. Wir wissen es nicht. Wir gehen auseinander und hören nie wieder voneinander.
In der Hoffnung.
In der Hoffnung, ja.
Wer kann Seelsorge sein?
Alle.
Und was braucht man, um das zu werden?
In der Telefonseelsorge eine Ausbildung, die dauert ein Jahr, immer von Jänner bis Dezember. Und im Krankenhaus, Krankenhausseelsorge auch eine Ausbildung. Gibt es katholischerseits und evangelischerseits, aber das wissen Sie, das wird angeboten, auch für Ehrenamt oder vor allem für Ehrenamt, die suchen auch immer Leute, gute, fähige Leute. Ich mache gleich Werbung. Weil es einfach, also meine Erfahrung im Krankenhaus ist, dass die Leute froh sind, dass jemand kommt und ihnen irgendwie was anderes bringt, eben nichts von ihnen will, keine Blutabnahme, keine Medikamenten, irgendwas, sondern zwar aus dem Krankenhaus, aber nicht direkt aus dem Krankenhaus. Das ist so eine eigenartige Zwischenrolle, die wir haben. Also wir sind niemandem verpflichtet, etwas weiter zu sagen. Und gleichzeitig können uns die Menschen was anvertrauen. Und es sind ganz selten religiöse Gespräche. Die religiösen Gespräche sind meistens dahingehend, ich zahle eh meinen Kirchenbeitrag oder mit der Kirche habe ich nichts am Hut. Das sind aber oft dann so Gesprächseinstiege und ich sage dann immer, ja deswegen komme ich aber überhaupt nicht. Ich würde mich trotzdem gern mit Ihnen unterhalten und einfach nachfragen, wie es Ihnen geht. Und dann kommt man ins Gespräch und ja, ich mag es, sonst denke ich es auch nicht. Bitte,
sagen. Da könnte ich etwas erwähnen. Ich habe kürzlich gelesen in einer Zeitung von Ulrich Hörtner und er hat geschrieben, man sollte dieses Krankenhauspersonal, das gehört ja auch dazu, nicht durch die KI ersetzen. Das gehört wirklich von Mensch zu Mensch. Das hat mich sehr angesprochen.
Ja.
Eine provokante Frage.
Bitte.
Würden die Leute auch anrufen, wenn das ein bezahlter Dienst wäre, wenn sie pro Minute 10 Cent zahlen müssen?
Na, sicher nicht.
Ich weiß es nicht. Ich kann es mir aber schon vorstellen. Also es gibt ja das Plaudernetz, also da bin ich nicht so. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass in vielen Köpfen, also in vielen Menschen in den Köpfen drinnen ist, es muss was kosten, was gut ist. Aber ich weiß, dass keine bezahlte Stelle, es hat es in Tirol gegeben, versucht und in Niederösterreich so eine rund um die Uhr Bereitschaftshotline auch, die haben keine Leute gefunden, also zu wenig Leute, weil sie es nicht bezahlen haben können.
Zweite Frage dazu.
Bitte.
Wie großer Anteil von Leuten ist in existenzieller Not, sodass sie sich das nicht leisten könnte?
Das weiß ich nicht.
Wissen wir
nicht. Aber die Menschen, die bei uns anrufen, schätzen sehr, dass vielleicht auch eine Beantwortung auf Ihre erste Frage, dass keine Fachleute da sitzen, weil die haben sie eh in ihrem täglichen Leben und die finden sie auch durchs Internet und Ähnliches, sondern ein Mensch, der ihnen zuhört und ich sage immer einen Seelenraum eröffnet, einfach mit jemandem Normalen ins Gespräch kommt, sozusagen.
Und wie machen Sie das dann mit dem psychisch Kranken? Also wenn jemand manifest psychisch krank ist, das hört man ja auch.
Oder? Ja.
Was tun Sie da?
Ich rede mit Ihnen.
Sie reden einfach.
Ich rede mit Ihnen und frage, oder es kommt eh im Gespräch oft raus, dass die Anrufenden irgendwo in Behandlung sind und bei sämtlichen Ärzten sind und bei Therapeutinnen und Therapeuten sind und so. Und wir konzentrieren uns einfach auf dieses Gespräch jetzt. Jetzt sprechen Sie mit der Telefonseelsorge, was wollen Sie mir jetzt in diesem Moment erzählen, was bewegt Sie? Und das kann sein, ich habe in der Waschküche einen Termin gebucht und ich schaffe einfach nicht mehr, die Wäsche zu sortieren. Also dieser tägliche Tagesablauf, der einfach für manche Leute schwierig ist. Und wenn es mit Handy ist, dann sage ich so, wie schaut der Wäscheberg aus? Links weiß, dunkel Mitte, rot rechts oder so irgendwas. Und dann sortieren wir gemeinsam die Wäsche. Ich war auch einfach mit Leuten schon Mist runtertragen über Handy. Wenn jemand einfach sagt, ich schaffe die drei Stiegen runter im Keller nicht zum Mistraum, sage ich, okay, ich gehe mit am Handy. Also es gibt bei der Telefonseelsorge nichts, was es nicht gibt. Das ist das Schöne und man kommt mit Menschen in Kontakt, mit denen ich sonst nie in Kontakt kommen würde. Und also ich lerne sehr viel auch von psychisch Erkrankten. Ich lasse mir teilweise auch erzählen, wie sie ihr Leben wahrnehmen und ihre Krankheit. Und es ist das, was, glaube ich, alle betrifft. Das sind die Ängste und darüber kann man reden. Oder die Herausforderungen des Lebens.
Moskau haben Sie auch eine Serie, ne?
Ja.
Gibt es ein moskauisches Telefon?
Ja, ja. Telefonseelsorge Salam, die sind Montag und Donnerstag und noch einen dritten Tag in der Woche erreichbar, nicht rund um die Uhr, aber es gibt, mit denen arbeiten wir auch recht zusammen. Es sind drei sehr junge, dynamische Frauen, die das anbieten und ins Leben gerufen haben.
Ich wiederhole es dann.
Ich fühle, dass die Psalmen, die Sie zitiert haben, jetzt auch in der Seelsorge anwendbar sind oder die Leute das irgendwie so verstehen könnten, dass ihnen das hilft.
Die Frage war, ob das Anwenden oder das Zitieren von Psalmen auch den Leuten eben bei der Telefonseelsorge oder im Krankendienst hilft.
In erster Linie hilft es mir, ich gestehe. Aber ich versuche dann, wenn ich das Gefühl habe, es passt, kann man es ins Gespräch einfließen lassen. Also wenn ich das Gefühl habe, mein Gegenüber ist irgendwie kirchlich sozialisiert und kennt sich so ein bisschen aus oder Musik, also ich finde diese, ja, ich mag Musik halt. Und Bach und auch Schütz, also die Vertonung der Psalmen oder auch der Kirchenlieder, die sind in den Menschen, also gerade im Krankenhaus Intus und gerade im evangelischen Bereich ist das eine sehr wichtige Sache. Von daher ja.
Bitte.
Und wie grenzen Sie sich ab? Weil ich denke, Sie können ja nicht das ganze Leid auf sich nehmen. Sie müssen ja auch, also den ganzen Schmerz können Sie nicht.
Ja.
Es muss eine Abgrenzung geben.
Das lernt man zum einen. Zum Zweiten ist es gut, dass ich nicht von zu Hause aus arbeite. Auch die Telefonseelsorge hat eine Stelle, wo man, also von der man aus telefoniert, weil ich möchte die Probleme der anderen Leute nicht bei mir im Wohnzimmer haben wie ungebetene Gäste. Das ist das eine. Und das Zweite, es würde mein Mann durchs Wohnzimmer gehen und sagen, hey, hallo, Sport fängt an, bitte. Also es ist die Ruhe nicht da und auch die Anonymität nicht. Im Krankenhaus habe ich fixe, also Tage, wo ich bin. Und wir haben auch Supervision, wo wir diese Sachen bereden können. Und also Ich entwickle oder ich habe für mich dann auch so eigene Rituale entwickelt. Also von der Telefonseelsorge gehe ich oft ein Stück und entferne mich Stück für Stück. Im Krankenhaus, Klinik Otterkring, Vulgo Wilhelminenspital, gibt es eine wunderschöne Kirche. Da gehe ich nach meiner letzten Runde immer rein und versuche es dort zu lassen. Aber es ist, man lernt, dass manches schwingt nach und das ist schön, aber es beschäftigt mich nicht, sondern ich lasse es wirklich an den Stellen. Ja, ja. Manches Mal auch einfach schriftlich, dass ich mir irgendwie was notiere, aber das auch am Dienstort lasse und nicht mitnehme.
Ja. Da haben manche das Bedürfnis, sie dann persönlich zu treffen, nach einem guten Gespräch, so irgendwelche verzweifelte Einsame denken, naja, kann ich sie jetzt treffen und was sage ich dann?
Nein, sage ich. Ja. Nein, die Telefonseelsorge, aber das ist ganz klar, das ist ein No-Go. Also die Telefonseelsorge ist nur wirklich nur dafür da und das ist ihr Auftrag, dass man angerufen wird und aus. Mehr gibt's nicht. Und im Krankenhaus sage ich bin fürs Krankenhaus zuständig und nicht draußen.
Noch bitte.
Ich habe noch eine Frage, und zwar, Sie haben die drei wichtigsten Themen, die zur Sprache kommen, und ich bin überrascht, weil es war in der Annahme, dass die Selbstmordgefährdeten eine große Gruppe sind. Und wie kann man da einen Selbstmord verhüten? Man kann ja das nicht nachvollziehen, hat es jetzt dazu verholfen, dass der am Leben geblieben ist, oder?
Suizid ist ein großes Thema, das stimmt, das kommt einmal am Tag vor. Man kann es nicht verhindern, man kann es nicht verhüten, aber die Telefonseelsorge ist eine der letzten Stellen, wo offen über Suizid gesprochen werden kann. Also wir sagen nicht weiter, wir hatten einen, also der Polizei oder Rettung, sondern wir sagen, hier ist der Raum, hier dürfen Sie über Ihre Gefühle sprechen. Was ist es, was das Leben im Moment so schwer macht? Und also meine Erfahrung ist, auch ganz persönlich mit eigenen Problemen, allein wenn man sie ausspricht, sind sie neffisch aus dem Körper draußen und werden vielleicht aufgeteilt. Und also ich kann ganz klar sagen am Telefon, ich verstehe das, Und ich höre, was sie mir erzählen, aber ich sage Ihnen auch ganz ehrlich, ich stehe auf der Seite des Lebens. Also da auch vielleicht die eigene Position oder die eigene Überzeugung, wie auch immer, auch ganz klar zu sagen, das ist wichtig. Das ist auch für mich selber wichtig.
Gut. Vieles hat uns nachdenklich gemacht. Ich kann nur sagen, ich habe dann immer schon vor 43 Jahren in einem Glücksberuf, habe mich dann entschieden, eben auch zur Telefonseelsorge zu gehen. Und es ist mein zweiter Glücksberuf geworden, weil ich jedes Mal geschenkt nach Hause gehe und meine Seele beflügelt. Danke, Carola, und danke fürs Kommen.